Ja, und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Mir kommt's vor, als haben wir uns einen Monat nicht gehört, obwohl es nur ein paar Tage jetzt waren. Aber in der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel passiert. Deshalb, ohne weitere Vorrede, hallo Jens.
Hi Nils. Ja, in der Tat, es war ein sehr spannendes Wochenende und die Woche ist ja dann auch so weitergegangen. Mo Salah ist nicht mehr oder hört beim FC Liverpool auf.
Stimmt.
Ende der Saison.
Crazy, ne? Crazy. Und ich habe gestern gelesen, Arne Slot wackelt gewaltig und Xabi Alonso ist schon halb im Anflug. Die hätten ihn, glaube ich, am liebsten sofort geholt. Aber Xabi wollte jetzt nicht mitten in der Saison wechseln und wird aller Voraussicht nach Liverpool im Sommer übernehmen.
Ich glaube, wir müssen in den kommenden Wochen mal wieder einen Blick nach England werfen. Aber wir bleiben in der Bundesliga dieses Mal.
Ja, Borussia Dortmund und Sebastian Kehl gehen ab sofort getrennte Wege. Am Sonntag wurde ziemlich überraschend die sofortige Trennung vom bisherigen Sportdirektor verkündet. Und damit muss man sagen, geht eine Vereinsikone, denn Kehl war 24 Jahre im Verein, davon 13 als Spieler. Und seit 2022 war er als Sportdirektor federführend für die Kaderplanung und die Transfers zuständig. Und diese Entscheidung hat eigentlich ziemlich alle überrascht, auch die Dortmund-Fans selbst. Und das Schöne ist, wir werden heute zwei Dortmund-Fans hier mal zu Wort kommen lassen. Beginnen mit unserem lieben Torben.
Hallo Jens, hallo Nils. Also als BVB-Fan war ich von dem sofortigen Aus von Sebastian Kehl absolut überrascht. Als die Info kam, hatte ich gerade zufällig mein Handy in der Hand, aber das Aus wirft schon viele Fragen auf. Kehl ist oder war absolute Identifikationsfigur beim BVB, knapp 25 Jahre im Verein, als Spieler, Kapitän und dann später als Funktionär, immer ein Kämpfer, hat viele Titel gewonnen und ist auch sonst irgendwie ein klasse Typ, so hat man den Eindruck. Er hat sich hochgearbeitet und dann als Sportdirektor eigentlich auch gute Arbeit gemacht. Man kann eigentlich nur spekulieren, aber irgendwie denke ich, dass als Lars Ricken dann Geschäftsführer im Sport wurde, dass sich Kehl da halt irgendwie übergangen gefühlt hat und letztendlich das dann zu dieser Entscheidung geführt hat. Vielleicht gab es ein internes Zerwürfnis, was man eben dann ja von der Öffentlichkeit ferngehalten hat. Und irgendwie war Kehl ja auch mal bei Wolfsburg so im Gespräch und da steht ja sicherlich auch jetzt ein Umbruch oder Neuanfang an. Beim HSV spricht man wohl auch über Kehl. Also das kann irgendwie alles in meinen Augen dazu beigetragen haben. Interessant finde ich aber auch, wie schnell man schon einen Nachfolger präsentiert hat. Das bedeutet eigentlich für mich so, dass man als BVB bereits vorgefühlt hatte und man wohl formell auch irgendwie eine Einigung mit Bog irgendwie schon hatte.
Vielen lieben Dank, Torben. Ja, Jens, das ist eine schöne Tradition, die wir viel zu lange vernachlässigt haben, hier die Stimme des Volkes auch mit einzubeziehen. Torben, vielen Dank für den Input und er spricht dann natürlich jetzt verschiedene Dinge an, die wir jetzt nach und nach hier jetzt mal abkaspern werden.
Jawohl.
Beginnend, Jens, mit der Frage an dich. Ich nehme an, du hast es auch nicht kommen sehen, oder?
Nee. Also, das wäre jetzt auch ein Wunder gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja klar, also
Jens,
sorry, ich saß mit am Tisch am Sonntagmorgen und habe die Entscheidung mitgetroffen. Nein, also ich finde schon, ist ja auch immer wieder, das haben wir vor ein paar Wochen ja schon mal so im Zusammenhang mit diesen Transfers oder sowas oder Verlängerungen auch schon mal gesagt, es ist ja dann doch immer mal interessant, es gucken so viele Leute auf den deutschen Fußball und auch besonders auf den BVB und so eine Nachricht kommt dann trotzdem einfach mal so aus der Hüfte. Das ist schon immer noch spannend. Nee, also ich glaube, Torben sagt es ja auch in seinem Statement, so ganz überraschend ist es ja nicht.
Im Nachhinein nicht.
Im Nachhinein nicht. Der Zeitpunkt war mega überraschend, klar. Aber so ganz überraschend war es nicht. Die Stimmen wurden schon lauter. Ne, hat man schon wahrgenommen, dass Kehl jetzt nicht mehr so die Lobby im Verein hat. Und natürlich auch, wie Torben das auch eben schon angesprochen hat, so dieses Zerwürfnis, als es um die Geschäftsführerstelle ging. Ich glaube, das hat Kehl auch nachhaltig beeinflusst.
Lass uns vielleicht mal zunächst in die offizielle Pressemitteilung von Dortmund schauen. Dort heißt es unter der Überschrift BVB und Sebastian Kehl beenden Zusammenarbeit. Man habe sich einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken erklärt, In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Kramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist. Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt. Und Kehl wird in der Meldung wie folgt zitiert: Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Club. Trotzdem haben wir nur gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen, sowohl für den BVB als auch für mich. Also was mich dann natürlich anspringt als Kommunikationsfreak, einvernehmlich, natürlich, gemeinsam, natürlich, das ist ja ganz wichtig. Also wenn sich im realen Leben Paare einvernehmlich, in Anführungszeichen, trennen, gibt es ja doch meistens eine Seite, die so eine Trennung etwas mehr forciert. Mhm. Was glaubst du denn, wie es jetzt im aktuellen Fall war? Ging die Initiative eher von Kehl aus oder eher vom Verein?
Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil, wie wir es ja eben schon mal ganz kurz angerissen haben, ich glaube, Sebastian Kehl will schon Geschäftsführer Sport bei einem Bundesligisten werden. Mhm. Also ich glaube schon, dass es ihn dann auf Dauer vom BVB ohnehin weggezogen hätte, weil, ich meine, Lars Ricken ist da jetzt seit einem Jahr irgendwie an Bord und das wird sich jetzt erstmal auch nicht verändern, wenn der BVB jetzt nicht einen Totalabsturz erleben würde. Ja. Aber ich glaube schon, dass er auch die Ambitionen hat, eine Stufe nach oben zu steigen. Und dieser Platz ist beim BVB besetzt. Von daher ist es schon der nächste Schritt auch für ihn, woanders hinzugehen. Mhm. Ja?
Bevor ich jetzt meinen Senf dazu noch gebe, lass uns nochmal Kai hören, denn auch der liebe Kai hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Kai ist auch glühender BVB-Fan. Wir hören mal, was er zum aktuellen Thema gesagt hat.
Der Zeitpunkt der Entlassung von Sebastian Kehl ist schon überraschend, ehrlich gesagt. Kam ziemlich aus dem Nichts. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Kehl schon länger angezählt gewesen ist. Es ist schon erstaunlich, wie schnell im Fußball dann sowas geht, von Kehl Masterclass bis zu Kehl Kreisclass oder so. Aber etwas weniger polemisch formuliert muss man schon konstatieren, dass Kehl es nicht geschafft hat, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage gewesen wäre, die Bayern mal auf Augenhöhe zu stellen oder vielleicht eben auch mal vor denen zu landen am Ende der Saison, was ja schon das Ziel von Borussia Dortmund ist, auch wenn es mal mehr, mal weniger öffentlich kommuniziert wird.
Also sehr, sehr spannend. Jens, du hast ja jetzt gerade vor allem die Kehl-Seite unter die Lupe genommen. Kai fängt auf der anderen Seite an. Und das klingt ja auch alles relativ einleuchtend, ne? Also sportlich kann man sagen, ist der BVB ja nicht unerfolgreich die letzten Jahre gewesen und trotzdem träumt man natürlich davon mehr. Und dann ist ja immer die Frage, wo setzt du an? Mit Kovac läuft es gerade ganz gut, davor gab es aber auch Trainer, mit denen es, sagen wir mal, weniger gut lief. Also dieser sportliche Aspekt, ist das einer, den du auch mit ins Kalkül ziehen würdest jetzt bei dieser Entscheidung?
Ich finde das total verrückt. Weißt du, wenn der BVB eins seiner zwei Endspiele gewonnen hätte, nämlich damals gegen Mainz und dann deutscher Meister geworden wäre oder gegen Real und den Champions-League-Titel jetzt irgendwie noch hätte, dann würde man wahrscheinlich ganz anders auch über die Zeit von Sebastian Kehl sprechen und so auf dieses, wir müssen mit den Bayern auf Augenhöhe sein und so weiter. Von daher, ja, ich kann das absolut nachvollziehen und man muss ja auch mal sagen, der BVB hat ja auch in der Zeit, in der Sebastian Kehl vor Ort war, richtig viel Geld ausgegeben für Transfers. Ich hatte vorhin noch mal ein paar Minütchen Zeit, bevor wir hier on air gegangen sind und habe mir das noch mal angeschaut. 363 Millionen Euro sind ausgegeben worden vom BVB in der Zeit, in der Sebastian Kehl da war. Das ist eine Menge Holz und dann muss man schon sagen, und trotzdem steht dieses Team, dieser Verein jetzt vor einem absoluten Umbruch, wo du irgendwie gar nicht so weißt, was passiert denn in der kommenden Saison? Wen holen die denn dazu? Was passiert mit Schlotterbeck und so weiter und so fort? Also ich finde schon, dass man im Moment oder dass es im Moment auch viel Unsicherheiten um den BVB gibt. Mhm. Und das ist ja so für so ein Abschlusszeugnis dann am Ende vielleicht auch gar nicht so positiv.
Ein bisschen mehr Aufschluss über diese Frage und auch über die möglichen Gründe der Trennung können uns vielleicht auch die Aussagen von Matthias Sammer geben. Wir erinnern uns, er berät seit 2018 das BVB-Management. Und er sagte einen Tag nach der verkündeten Trennung Folgendes. Ich glaube, dass es richtig war, sich zu trennen. Beide Parteien waren nicht mehr so nah beieinander. In einem Konstrukt von einem großen Verein hast du immer mehrere Personen. Wow. Ich glaube, und das sage ich wirklich in respektvoller Art und Weise, da hat man sich ein bisschen aneinander abgearbeitet. Manchmal kommt die Zeit, in der es nicht mehr passt und Reibungspunkte entstehen. Es ist die richtige Entscheidung für alle Beteiligten. Der Verein hat die Möglichkeit, eine Veränderung zu tätigen. Ich würde sagen, da kann man ziemlich deutlich raushören, dass es in der Führungsriege Beef gab, oder? Ja. Reibungspunkte aneinander abgearbeitet klingt nicht nach besonders viel Harmonie.
Ja, definitiv, weil du hast ja auch gefühlt nur Geschäftsführer Sport, die da miteinander zu tun hatten in der vergangenen Zeit. Ne? Du hattest den Watzke, dann kam Lars Ricken dazu, dann war ja Sven Mislintat noch dabei zwischendrin, Stimmt. Der vorher auch Geschäftsführer war beim VfB. Sebastian Kehl wollte gerne Geschäftsführer werden. Also du hattest halt gefühlt keine richtige Hierarchie mehr da drin. Und ich glaube, in einem Fußballverein ist es schon wichtig, wenn die Kompetenzen sehr klar verteilt sind. Ja. Und da waren irgendwie zu viele Köche und die haben den BVB-Brei etwas verdorben.
Also ich würde auch sagen, am Ende können wir natürlich auch nur spekulieren. Ich halte es aber für doch sehr wahrscheinlich, dass es da Gerangel zwischen Kehl und Ricken gab, dass Kehl gerne diesen Posten gehabt hätte, den Ricken jetzt bekommen hat. Man hat ja damals, als Ricken eingeführt wurde, schon geungt, oh, geht Kehl jetzt direkt? Hat er nicht gemacht, ist jetzt da geblieben, hatte aber mit Sicherheit auch immer im Hinterkopf, naja gut, also wer weiß, wie lange ich das hier noch mitmache und vielleicht kommt ja nochmal ein anderes gutes Angebot, denn ich denke, es ist genauso, wie du sagst, er würde natürlich gerne aufsteigen zum Sportvorstand. Ja, und dann weißt du ja auch nicht, wie die zwei persönlich harmonieren. Sie haben zusammen gespielt, aber das muss ja gar nichts heißen. Also es kann ja auch einfach sein, vor dem Hintergrund dieser Personalsituation gab es dann halt doch hier und da ein bisschen Konflikt.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, sowohl Dortmund froh, dass sie das gelöst haben und jetzt, glaube ich, ganz klar die Hierarchie wiederhergestellt ist mit dem Nachfolger. Da ist klar, Ricken steht jetzt oben drüber und der Neue, über den wir jetzt gleich noch sprechen, Ole Burg, ist auf jeden Fall deutlich unter ihm. Ja. Und wenn Kehl dann seinen Posten bekommt, den er immer haben wollte, ist das doch am Ende auch für alle eine gute Lösung.
Ja, und ich glaube auch, dass es da unterschiedliche Auffassungen um die Ausrichtung des Vereins gab. Also Lars Ricken kommt ja aus dem Nachwuchsbereich, war Nachwuchsleiter beim BVB und würde vielleicht ein bisschen gerne so aus dem Gefühl raus mehr auf die Jugend setzen und vielleicht auch dem Nachwuchs mehr eine Chance geben. Auf der anderen Seite haben wir in den vergangenen Jahren ja den Trend beim BVB auch gesehen, dass Sebastian Kehl auch viele Spieler im etwas gesetzteren Fußballalter dazu geholt hat. Also Marcel Sabitzer, Sebastian Allaire und so weiter. Also schon auch gestandene Spieler, die schon viele, viele Jahre auf dem Buckel hatten und möglicherweise auch dem BVB-Nachwuchs, der da hinten dran steht, den einen oder anderen Platz auch weggenommen haben. Also vielleicht gab es auch so grundsätzlich ein bisschen Gerangel darum, wie wollen wir als BVB denn eigentlich nach vorne gehen? Was ist denn unsere Strategie auch nach vorne raus?
Und Fakt ist ja, dass diese Entscheidung auf jeden Fall von langer Hand vorbereitet war. Denn sonst kannst du nicht am Tag nach der Entlassung den Nachfolger präsentieren.
Ja.
Ole Burg kommt von der SV Elversberg und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen seine erste PK da auseinandernehmen, aber zuvor vielleicht noch ein Zitat von Matthias Sammer, der über Burg sagt, dieses Prädikat der Teamfähigkeit und Persönlichkeiten neben der Expertise zu haben, war dem Club sehr, sehr wichtig. Mhm. Und wenn er so sehr auf diese Teamfähigkeit eingeht bei Burg als große Stärke, sagt das natürlich auch wieder im Umkehrschluss was über Kehl. Also zumindest aus Sammers Perspektive, dass da offensichtlich diese Teamfähigkeit mindestens mal zuletzt gefehlt hat.
Ja, ich finde diese Aussage von Matthias Sammer aber auch ziemlich gewagt, weil woher will er das denn wissen? Denn, ich meine, der SV Elversberg wird ja so im deutschen Fußball gern als der Dorfverein beschrieben und das ist ja auch so. Ne? Ich habe vor ein paar Monaten auch ein Interview mit Ole Burg da gelesen. Da war irgendwie Elf Freunde, war ein großes Porträt über ihn und über den SV Elversberg. Und da im Prinzip macht er dort alles. Ja, also der hat vom Scouting über alles, natürlich hat er seine Zuarbeiter oder Zuarbeiterinnen oder so, aber er war dort für den kompletten Bereich verantwortlich. Ich würde sagen, seine Teamfähigkeit, die muss er jetzt erst noch unter Beweis stellen, nämlich wenn er zum BVB kommt, einem Riesenverein, wo es für alle Bereiche Verantwortlichkeiten gibt, klare Hierarchien, wir haben es eben schon gesagt. So, dann bin ich mal sehr gespannt, ob er das schafft, im Team zu arbeiten oder ob er auch beim BVB versucht, das alles an sich ranzureißen und zu sagen, nee, ich entscheide das hier alles. Also von daher, ich bin sehr gespannt.
Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du in einem, und ich meine das überhaupt nicht abwertend, gemütlichen Tümpel deine Arbeit machst oder ob du in einem Haifischbecken unterwegs bist. Und so ein großer Verein und so ein großes Unternehmen ist eben am Ende deutlich mehr Haifischbecken, weil du natürlich viele Egos hast und viele Interessen, die da aufeinander prallen. Demnach hast du völlig recht. Das wird sich jetzt noch zeigen.
Börsennotiertes Unternehmen, weißt du? Also du musst am Ende auch natürlich deine Investorinnen und Investoren zufriedenstellen. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt als jetzt in Elversberg. Von daher, wir schauen mal.
Bevor wir uns jetzt im Detail nochmal mit Ole Burg und der PK befassen, hören wir jetzt nochmal kurz, was Kai noch zu Ole Burg gesagt hat.
Wenn man sieht, wie Elversberg mit einem der kleinsten Budgets der zweiten Bundesliga die Liga da aufmischt, Zweiter gerade ist hinter Schalke 04, dann muss man schon sagen, also wenn der ansatzweise so guckt, beim BVB, wie er das bei Elversberg gemacht hat, könnte da schon was gehen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich ein großer Sprung, von Elversberg zum BVB zu gehen.
Da kann man wohl nicht widersprechen, ne? Elversberg und Dortmund, das sind zwei getrennte Universen. Also deswegen nochmal ganz direkt die Frage an dich, unabhängig vom Haifischbecken. Kann Burg beim BVB an seine Erfolge bei Elversberg anknüpfen?
Ach Nils, ich habe ja hier auch keine Glaskugel. Also ich glaube schon, dass es so von der Ausrichtung, ich habe eben schon drüber gesprochen, ganz gut passen könnte. Weil ich glaube, sie haben schon auch durch diese Verpflichtung deutlich gemacht, wir wollen wieder zu diesen Haaland und Bellingham Spielern zurück, die wir irgendwo entdecken und dann für viel Geld nach ein paar Jahren irgendwie weiterverkaufen. Diesen Weg hat der BVB in den vergangenen Jahren ein bisschen verlassen. Ich habe es eben schon gesagt. Und ich glaube, da würden sie gerne hin zurück. Und deswegen suchen sie halt jemanden oder haben sie jemanden gesucht, der das in den vergangenen Jahren nachgewiesen hat, dass er Talente entdecken kann.
Der Perlentaucher.
Der Perlentaucher.
Wurde gestern mehrfach auf der PK gesagt. Genau. Er selber sagt das übrigens nicht von sich, aber die Journalisten sagen es gerne.
Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, für den BVB wird er auch internationaler schauen müssen, als er das bei Elversberg getan hat. Da war es vor allen Dingen, dass er geguckt hat, wer ist bei den Profiklubs irgendwie vielleicht nicht unter den ersten 11 und wer kann da noch einen Schritt machen oder hat in die zweiten Mannschaften reingeschaut oder sogar in die Jugendvereine. Ich glaube schon beim BVB, da musst du schon auch ein internationales Netzwerk haben und ich glaube, das muss er noch nachweisen.
Gestern wurde Burg dann auf der Pressekonferenz hervorgestellt und genau zu diesem Thema hat er gesagt, gute Fußballer sind auch ligaübergreifend gute Fußballer. Am Ende des Tages geht es auch darum, was passt zusammen. Was passt in die Mannschaft und was passt in das, was der Trainer spielen möchte. Da wollen wir in enger Zusammenarbeit Perlen finden, die Borussia Dortmund helfen. Ich glaube, die Vorgehensweise ist eine sehr, sehr ähnliche. Die Vorgehensweise sicher, aber genau wie du sagst, die Fühler muss man wahrscheinlich deutlich weiter ausstrecken, denn jetzt steht ihm da ein globaler Markt zur Verfügung, um Spieler zu finden und auch zu verpflichten. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Jens. Wir haben uns ja beide gestern die PK angeguckt, war ja wunderbar zur Mittagszeit. Ich habe nebenbei ein bisschen was gegessen und habe dem Herrn Burg da zugeguckt bei seinem ersten offiziellen Auftritt für Dortmund. Wie hast du ihn denn so insgesamt wahrgenommen?
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, und das ist ja auch was, was wir unseren Kandidatinnen oder Kandidaten auch bei Trainings immer mal sagen, Ole, mach den Mund beim Sprechen ein bisschen weiter auf, dann können dich die Leute besser verstehen. Ja, er hat schon den Hang zum Nuscheln, das ist mir so von Anfang an aufgefallen. Ja, ach, was soll ich sagen? Also er hat mich jetzt nicht mit seinem Charisma hier total umgeworfen, sondern ich finde, er macht schon den Eindruck eines Arbeiters. Ich weiß hier, was ich tue, und ich habe auch das absolute Selbstvertrauen, beim BVB auch zeigen zu wollen, was ich kann. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nach der PK irgendwie rausgegangen bin und dachte, wow, ja, das hat mich echt angezündet. Das eher nicht. Wie war es für dich?
Ich muss dir sagen, ich habe es sehr positiv gesehen, alles in allem. Mir ist am Anfang aufgefallen, dass er natürlich ein bisschen angespannt war. Das ist aber auch völlig nachvollziehbar bei so einer großen Bühne. Und dann musst du auch erstmal warten, bis du reden kannst, weil er erstmal die anderen Großkopferten da ihre Statements vom Stapel lassen konnten. Ich habe ihn aber insgesamt als sehr sortiert, sehr selbstbewusst wahrgenommen und auch mit der richtigen Prise Humor. Also er hat zumindest auch eine gewisse Lockerheit hier und da versprüht. Und ich fand es eigentlich gut. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise an die Antritts-PK von unserem lieben Trainerkollegen in Frankfurt erinnere.
Der Herr Riera.
Genau, das war halt gefühlt so drüber und ein Spruch nach dem anderen. Und ich finde, Ole Boog, der hat nicht so viele wahnsinnig zitierfähige Sätze rausgehauen, wo man jetzt sagt, das ist jetzt unsere Headline. Mhm. Aber im Kern, finde ich, hat er das sehr, sehr gut gemacht und wirkt einfach so, wie er wirken sollte, nämlich professionell, engagiert, motiviert und einfach auch sympathisch. Also ich muss dir sagen, ich habe ihn als sehr sympathischen Typen wahrgenommen und das ist ja auch nichts Schlechtes.
Ich fand es auch sehr interessant, so auch so eine Entwicklung der vergangenen Wochen, dass Carsten Kramer, der Finanzvorstand, der jetzt immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, ja, auch so eine Person, die eigentlich vor ein paar Monaten auch unter Watzke und so weiter noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Interessant ist ja schon auch, dass da jetzt halt drei Dortmunder sitzen. Also das hast du ja auch am Slang so ein bisschen wahrgenommen. Und Ole Boog hatte ja wohl auch eine vertraglich fixierte Ausstiegsklausel bei Elversberg nur für den BVB.
Das finde ich auch cool. Also das wusste ich auch vorher tatsächlich nicht. Und das ist natürlich schon interessant. Wurde ja gestern auch gesagt, spricht für ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein, spricht aber auch einfach für Heimatverbundenheit, weil er da nicht weit weg wohnt, hat dort auch mit seiner Family noch ein Haus und ich glaube, das war dann immer sein Traum, wenn es den Ruf aus der Heimat gibt, dass er dann auch seine Koffer packen würde und da vom Saarland wieder zurück in die Heimat gehen würde. Also ist ja auch sympathisch und wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre, was ich in 8 Milliarden Jahren niemals sein werde. Aber dann hätte ich mir gedacht, ja, ist doch cool. Cooler Typ, der will offensichtlich halt bei seinem Herzensverein arbeiten. Das hat er jetzt geschafft. Also das finde ich auch sympathisch. Mhm. Was ich auch noch interessant fand übrigens, weil die Frage habe ich mir die ganze Zeit gestellt. Also Kehl wird entlassen, Boog wird am nächsten Tag im Prinzip nicht verpflichtet, sondern die Verpflichtung wird bekannt gegeben. Und ich habe mir immer gedacht, warum wird nicht darüber medial mehr gesprochen? Von wegen, das ging aber komisch schnell. Also hat man da hinter Kehls Rücken nicht schon irgendwie die Fäden gespannt? Muss ja so gewesen sein.
Ja.
Und er wurde ja dann auch gefragt, Boog, wann es die erste Kontaktaufnahme gab. Und er hat dann gesagt, im Januar. Hat das natürlich ein bisschen runtergespielt nach dem Motto, ja, man tauscht sich ja immer mal so aus und lirum larum. Also mit anderen Worten, das wurde seit Januar vorbereitet.
Ja, und dann kam ja nochmal so die Nachfrage, so hat er ja dann auch nochmal so drauf geantwortet, ja, und dann vor ein paar Tagen oder sowas wurde dann der Kontakt intensiviert oder sowas. Und da habe ich auch gedacht, Bild-Zeitung, wo seid ihr?
Ja? Genau.
Also fragt doch mal ganz konkret nach, weil das hat er so ein bisschen wischiwaschi formuliert, da habe ich auch gedacht, so, jetzt kommt doch bestimmt die Nachfrage, ja, können Sie die Timeline noch mal ein bisschen genauer definieren, was da wie genau war und so weiter.
Ja, da also, haben unsere Investigativjournalisten uns so ein bisschen im Stich gelassen.
Tatsächlich. Ne? Und man konnte ja auch keine Fragen aus dem Internet stellen, sonst hätten wir das natürlich sofort gemacht.
Ja, ich finde auch, da hat die Bild-Zeitung auf jeden Fall eine Story liegen lassen, meiner Meinung nach. Die Sache ist ja die, es gab ja jetzt bei Kehl in den letzten Tagen kein Ereignis, was das jetzt gerechtfertigt hätte, dass man sagt, genau jetzt, genau nach diesem Spiel gegen Hamburg, was man ja auch noch gewonnen hatte, ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Und deswegen frage ich mich ja, okay, auf was hat man dann gewartet? Hat man einfach seit Januar mit Boog da verhandelt oder musste man mit Kehl verhandeln? Oder ich habe keine Ahnung, ne? Wahrscheinlich eher Letzteres. Ja, aber ich finde auch, das ist spannend und wurde zu wenig besprochen. Aber gut, und auf eine Aussage von Lars Ricken würde ich gerne auch noch eingehen, denn der hat gesagt, dass jetzt nach Kovac ein zweiter Externer in den Verein kommt, der nicht belastet ist durch die Dortmunder Vergangenheit der vergangenen Jahre. Und ich glaube, damit meinte er genau das, was du vorhin angesprochen hast, diese zwei Titel, die man eben nicht geholt hat und die dann irgendwie eben auch einem Sebastian Kehl mehr oder weniger angelastet wurden.
Also das Argument gilt für mich nicht, Nils, weil also du kannst ja kein Externer sein, wenn du seit Kindheitstagen BVB-Fan bist, dann haben dich doch diese zwei Events in den vergangenen Jahren auch mitgenommen. Also du hast spürst doch trotzdem den Druck dieses Vereins, mal wieder einen großen Titel gewinnen zu wollen. Natürlich, ja, und so hat Ricken natürlich auch gemeint, er hat jetzt nicht im Verein gearbeitet. Und
er hat sie nicht zu verantworten.
Einfach, genau, ja. Bringt da irgendwie frischen Wind rein, das verstehe ich alles. Aber er hat ja so deutlich gemacht, wie wichtig ihm der BVB ist. Von daher, da bist du doch nicht komplett unbefangen. Das kann mir doch keiner erzählen.
Ich würde zum Abschluss gerne noch eine Überlegung mit dir teilen, Jens. Ich habe gestern Abend Kai, der ja so lieb war, uns hier neben Torben eine Sprachnachricht zu schicken, Kai getroffen und wir haben auch kurz über diese PK geredet und Kai hat eine Beobachtung gemacht, die ich gerne mal mit dir teilen würde, um da deine Meinung einzuholen. Kai kam es so vor, dass Lars Ricken so ein bisschen abseits saß, mehr oder weniger, also er saß da ja mit in der Reihe, klar, aber dass die anderen drei, die da so saßen, also Kramer, Bog und dann auch der Pressechef,
Pressesprecher, ja, genau. Ja,
dass die so harmonisch gewirkt haben und irgendwie auch locker truff und Ricken war für Kai irgendwie so ein bisschen verbissener und er hat das dann auch festgemacht an einer Antwort, die Ricken gegeben hat. Denn nach seinem Eingangsstatement ging ja erstmal viele, viele Fragen Richtung Bog. Dann hat Kramer eine bekommen und dann irgendwann nochmal Ricken, wo es so ein bisschen um die Ausrichtung der Spieler ging. Und Ricken hat halt schon so ein bisschen, also zickig ist vielleicht jetzt auch zu viel, aber so nach dem Motto, ja, das wird jetzt hier keine U21.
Ja.
Also
ja,
sagen wir mal, er hat ein bisschen unentspannter reagiert, als er hätte reagieren müssen. Ich habe dann zu Kai gesagt, ich habe trotzdem aber immer wieder ein etwas, ja, süffisantes, zufriedenes Lächeln, Grinsen auf Rickens gesehen, als Bog geantwortet hat, wo ich mir immer dachte, ach, er denkt sich wahrscheinlich gerade, hat er gut gemacht, hat er gut beantwortet, richtige Entscheidung. Was war dein Eindruck von Ricken gestern?
Mir ist eine Sache sofort aufgefallen, auch als ich durchgeschaut habe. Er hat ja bei seinem Eingangsstatement, ging es ja dann, wie du eben gesagt hast, über Sebastian Kehl auch, und er hat erklärt, wie es zu der Entscheidung kam. Und dann hat er so ausgeatmet, so und hier sitzt jetzt Ole Bog. Das fand ich so ein bisschen, da hat mir, ich habe es vorhin schon gesagt, so auch bei Bog hat mir ein bisschen das Feuer gefehlt, auch bei Ricken hat mir ein bisschen das Feuer gefehlt, zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie Neuanfang starten und so weiter. Aber ich glaube, es ist natürlich auch irgendwie schwierig für Lars Ricken, das jetzt so als totalen Neuanfang zu verkaufen, weil, naja, er saß ja mit im Boot in den vergangenen Jahren. Also die Entscheidungen wurden ja, und so wurde es ja auch immer gesagt, auch gemeinsam getroffen. Und man kann jetzt ja nicht sagen, hier, Kehl ist weg und jetzt wird alles super. Weil, also es war ja auch ein Team vorher, oder zumindest hätte es ein Team sein sollen. Und ja, wie gesagt, ich finde, ich kann das schon teilen, was Kai sagt, dass er da so ein bisschen belastet wirkte auch, ja.
Die Sache ist ja aber auch die, von wegen große Kampfansagen, was Bog ja richtigerweise gesagt hat, als es dann um potenzielle Ziele geht. In der Bundesliga ist halt eine Mannschaft den anderen ein bisschen enteilt, war, glaube ich, seine Formulierung. Es ist halt schwierig jetzt zu sagen, wir werden in den nächsten 3 Jahren Meister. Wenn das bei den Bayern so weiterläuft, wie es momentan läuft, kriegst du da halt schwer den Fuß in die Tür. In der Champions League hängen die Trauben noch höher. Das heißt, eigentlich musst du darauf hoffen, dass du im DFB-Pokal dich halt mal durchkämpfst und vielleicht halt auch mal Glück hast, dass du die Bayern dann entweder mal schlägst oder irgendjemand anders die raushaut. Aber ich finde es auch völlig richtig, von Bog dann jetzt natürlich kämpferisch aufzutreten, aber jetzt nicht zu sagen, ja, das wird jetzt das und das, also nicht so konkret zu werden, weißt du, was ich meine? Weil dafür sind die Bayern einfach zu gut, muss man halt einfach auch feststellen. Und das ist natürlich das Pech von Dortmund, ja auch diese Saison, wo sie ja viele Punkte holen, aber die Bayern holen halt einfach noch mehr.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, vielleicht kann man das auch einfach so in diese Richtung interpretieren. Sie wissen auch, dass jetzt in den kommenden Wochen und Monaten viel Arbeit auf sie wartet. Ich glaube auch auf Ricken und auf Boog kommt jetzt wahnsinnig viel zu, denn ich meine, sie haben ja die Weichen schon gestellt. Es sind schon drei erfahrene Spieler, die sie jetzt gehen lassen. Sie haben, glaube ich, zwei brasilianische Talente, die sie dazu holen, die im Sommer dann dazukommen. Aber trotzdem, so die nächsten 2, 3, 4 Transfers, die müssen schon passen. Also ja, das muss schon funktionieren. Und vor allen Dingen muss auch die Öffentlichkeit das Gefühl haben, ach ja, guck mal, jetzt haben sie ja hier den neuen. Das sieht ja erstmal gut aus. Und ich glaube schon, dass da so eine gewisse Anspannung auch bei den Verantwortlichen zu sehen ist. Und dann natürlich, die Frage wurde ja sofort auch gestellt, was mit Schlotterbeck? Das ist natürlich auch eine Frage, die auch so über allem so schwebt. Von daher, ja, vielleicht war es auch das, dass man so gemerkt hat, okay, los, jetzt hier raus aus dieser PK und dann anpacken.
Ja. Ja. Es wird sehr, sehr spannend, das in den kommenden Wochen und Monaten zu verfolgen, wie sich Boog da schlägt, welche Spieler er einkauft, welche Spieler er gehen lässt. Ich musste ja an dich denken, Jens, als ich gehört habe, dass mit Jule Brandt nicht verlängert wird. Wir wissen alle, dein Best Buddy, mehr oder weniger, meiner nicht. Ich habe es sehr verstanden, dass die Dortmunder gesagt haben, ach nee, weißt du, Jule, nö, machen wir nicht mehr mit dir. Aber
ja, aber du musst halt erstmal. Ja, du musst jetzt vor allen Dingen auch Niki Süle, Jule Brandt und auch gut, Salih Özcan hat wenig gespielt, aber die musst du auch erstmal ersetzen. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Das kriegst du hin. Also ganz ehrlich, das sind eben so Spieler, ach, wo du dir immer denkst, klar, haben die ein vernünftiges Niveau. Es sind aber auch nicht die Spieler, wo du weißt, die reißen es jetzt. Also das ist einfach so, weil die immer wieder Spiele haben, wo sie nicht so zünden, wo sie nicht so motiviert sind. Du brauchst halt einfach Spieler und du weißt, ich bin da nah dran bei den Bayern. Du brauchst so Spieler wie ein Luis Diaz, der einfach jedes Spiel sich die Lunge aus dem Hals rennt, der immer will und wo du nicht denkst, wie auch bei einem Leroy Sané, ja, mal hat er Bock, mal hat er nicht Bock, auf so Spieler kannst du verzichten, das ist einfach so. Mit denen kannst du einfach nicht die ganz großen Dinge erreichen, zumindest wird es wahnsinnig schwer. Also deswegen, ich kann das verstehen, denn bei den genannten Spielern ging mir das immer so. Also wenn die Dortmunder ganz oben angreifen wollen, da dürfen sie keine Kompromisse mehr eingehen und brauchen jetzt wirklich die Leute, die ihnen echt helfen.
Kein BVB-Block ohne Jule Brandt.
Wirklich. Genau. Aber das haben wir ja bald hinter uns. Haben wir jetzt bald hinter uns.
Ja, mal so, gucken, jetzt. Wo er dann hingeht, dann nehmen wir die Mannschaft dann mit auf.
Das unbedingt. Würde mich freuen, ja. Unbedingt. Ja, okay. Kommt dann lange genug über Dortmund gesprochen. Zum Abschluss unserer Folge wollen wir jetzt nochmal Richtung Köln schauen.
Genau. Der 1. FC Köln taumelt immer mehr in Richtung Abstiegszone und hat als Reaktion darauf den Trainer entlassen. Lukas Kwasniok war Anfang der Saison als Coach gestartet und musste jetzt seinen Hut nehmen. Offiziell, was so die Verantwortlichen auch sagen, ist Kwasniok kein FC-Trainer mehr, weil ihm die Ergebnisse weggebrochen sind. Nur 2 Siege aus den vergangenen 18 oder 19 Spielen, das war eindeutig zu wenig. Und das sagte auch Sportchef Thomas Kessler in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, für die letzte Phase der Saison auf der Trainerposition einen Impuls zu setzen. Wir haben zu wenige Punkte geholt. Das ist Realität.
Ja.
Ja.
Aktuell. Ja,
kann man nicht anders sagen. Ne?
Auf Platz 15 mit 26 Punkten, direkt davor und dahinter ist es eng. St. Pauli steht auf dem Relegationsrang mit 24 Punkten, Wolfsburg auf 17. Mit 21 und gut, Heidenheim jetzt schon ein ganzes Stück dahinter auf Platz 18 mit 15 Punkten.
Und jetzt dennoch, Nils, ich meine, der FC Köln ist Aufsteiger in die Bundesliga. Ja, sie haben vor der Saison ein bisschen Geld in die Hand genommen, um die Mannschaft zu verstärken. Aber dennoch, musst du nicht als Aufsteiger damit rechnen, dass du eben nach 27, 28 Spieltagen auf Platz 15 stehst und halt noch im Abstiegskampf drinsteckst?
Grundsätzlich ja, aber du weißt, Köln ist kein normaler Aufsteiger. In Köln ist er einfach immer, die Euphorie ist immer groß und der Erwartungsdruck ist auch groß. Es ist einfach eine große Stadt mit einer riesen Fanbase und ja, mit einfach Sehnsüchten, die erfüllt werden wollen. Und man kann Kessler dann nicht widersprechen, wenn er sagt, wir haben zu wenige Punkte geholt. Das ist Realität. Das ist einfach so. Und dennoch glaube ich nicht, dass es nur daran liegt.
Ja, man hat ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer schon mal gehört, dass es ein bisschen knistert hinter den Kulissen. Und das ZDF hat jetzt berichtet in einem aktuellen Beitrag über die Situation in Köln, Kwasniok habe die Mannschaft mit ständiger Rotation verunsichert, zu sehr auf junge Spieler gesetzt und damit erfahrene Bundesliga-Spieler brüskiert. Einige hätten mangelnde Wertschätzung moniert dazu. Zählen so Spieler wie Florian Kainz oder auch Luca Waldschmidt, die ja auch als erfahrene Spieler so eine Mannschaft im Abstiegskampf auch führen könnten jetzt. Und interessant ist auch, dass Kessler sofort bei Kwasniok-Nachfolger René Wagner, der ehemalige Co-Trainer, dessen guten Zugang zu den Spielern und seine kommunikative Art gelobt hat. Das spricht doch schon dafür, dass der FC bei Kwasniok in diesen Bereichen vielleicht ein Defizit gesehen hat.
Ja, das ist genau das Ding wie bei Sammer vorhin mit der Teamfähigkeit.
Ja, ja, genau.
Das ist einfach so, ne? Und das kennt man doch auch aus dem normalen Leben. Wenn du aus einer Beziehung kommst und dann bist du in der neuen und dann fällt dir auf, ach Gott, das ist ja so harmonisch und eigentlich sagst du nur damit, ja, die letzte Beziehung war super anstrengend, weil es immer zu Streit gab. Und so ist das da auch. Und ich kann mir das schon vorstellen, wenn man Kwasniok jetzt auch so bei den PKs erlebt hat. Ich glaube schon, dass das eher einer der robusteren Trainer ist, auch in seiner Kommunikation. Und vielleicht nicht immer so empathisch, wie es sich der ein oder andere Spieler wünschen würde.
Ja, du hast es schon gesagt. Er war eher extrovertiert, kann man das, glaube ich, sagen. Also er ist jetzt nicht wie zum Beispiel Horst Steffen in Bremen aufgetreten. Gut. Ja. Granted, Horst Steffen hatte in Bremen jetzt mit seiner Art auch nicht unbedingt Erfolg, aber er ist halt eher so den Sandro Wagner Weg eingeschlagen.
Ja, aber ich glaube, man kann da durchaus auch unterscheiden zwischen einer extrovertierten Art und dann aber auch nochmal einer etwas, ich kann das ganz schwer in Worte fassen, aber ich glaube halt auch, er ist eher so ein bisschen rougher unterwegs. So ein bisschen wie so ein Matthias Sammer auch, der auch extrovertiert ist, der aber halt trotzdem auch rougher ist. Und ich glaube, ein Sandro Wagner in Augsburg beispielsweise war auch extrovertiert, hat sich aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch sehr Mühe gegeben, einen guten Zugang zu den Spielern zu haben und dann nah dran zu sein und so ein bisschen der Kumpeltyp zu sein. Ja. Und ich glaube, Kwasniok ist nicht so krass der Kumpeltyp, zumindest von außen betrachtet. Ich will ihm kein Unrecht tun, aber es ist mein Eindruck.
Ja, er selbst sieht es ein bisschen anders. Auf seiner letzten PK nach dem Spiel gegen Gladbach hat er ja auch irgendwie deutlich gemacht, ja, so nach dem Motto, zwischen mich und meiner Mannschaft passt kein Blatt oder so.
Das war halt schlecht, wenn das nur eine Seite so sieht. Genau,
das ist natürlich eher seine Sicht darauf gewesen, aber nun gut. Lass uns doch mal, du hast eben die PKs schon angesprochen, einen konkreten Blick auf seine Kommunikation werfen. Denn das ein oder andere Statement des Coaches, naja, hat ja durchaus für Stirnrunzeln in Fußball Deutschland gesorgt. Und wir bleiben einfach mal bei den Aussagen, die er im März 2026 getätigt hat. Okay. Also es hätte sehr, sehr, sehr viele gegeben aus den vergangenen 8 Monaten Kwasniok, aber wir bleiben im März, weil da gibt's schon genug. Wir starten am 14. März beim 1:1 der Kölner gegen den HSV. Es war eine Szene in der 28. Minute, die Kwasniok noch weit nach Abpfiff toben ließ. Was war passiert? Der HSV-Profi, oh, Mikkel Brenzis, bitte entschuldigt HSV-Fans, ich weiß nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird, hatte den davon eilenden Kölner Christopher Lund zu Fall gebracht, indem er ihn mit offener Sohle hinten auf die Achillessehne gestiegen ist. Autsch, ne? Also war keine Absicht, war eine unglückliche Situation. Und Kwasniok war jetzt so voller Wut, weil es in der Woche davor eine ähnliche Situation beim Spiel der Kölner gegen Dortmund gab. Und da ist der Kölner Spieler für eine ähnliche Aktion eben mit Rot vom Platz gestellt worden. Also, und so dieses, warum haben wir damals eine rote Karte bekommen? Warum kriegt der HSV jetzt keine? Das hat ihn so auf die Palme gebracht, dass er sich auf der Pressekonferenz zu folgendem Satz hinreißen ließ. Das geht mir alles auf den Sack. Gesprochen wie ein wahrer Poet.
Ja, was soll man sagen? Man kann den Frust natürlich auch absolut nachvollziehen. Und ja, man kann das natürlich auch ein bisschen mit feinerer Feder formulieren, aber geht, glaube ich, auch manchmal schwer, wenn man so geladen ist.
Ja, und da erinnert er ja mit seiner Art her schon auch an Steffen Baumgart, der auch in Köln eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit hatte. Und deswegen, es haben ja auch alle am Anfang gedacht, so dieser Kwasniok mit dieser Art, ja, der spricht die Dinge klar an, der passt hier nach Köln. Er ist ja auch super gestartet, 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Mhm. Und dann irgendwie gab es dann so diesen Bruch, dass sie eben immer weniger Spiele gewonnen haben und immer weniger Punkte geholt haben. Und dann ist es natürlich so, am Anfang wird das so als positiv ausgelegt. Ja, der sagt, wie es ist. Wenn du aber keine Punkte hast, dann heißt es, ja, guck mal, so kannst du natürlich nicht sprechen. Lukas, ne? So geht das natürlich nicht.
Ich glaube, das ist am Ende des Tages vor allem Geschmackssache. Wenn man jetzt an so Trainer wie Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes denkt, ich glaube, das wäre denen nicht über die Lippen gekommen. Und trotzdem ist es natürlich irgendwie auch legitim, das mal so zu formulieren. Und das macht ihn jetzt auch nicht zu einem besseren oder schlechteren Trainer, dass er das sagt oder nicht. Ich glaube, entscheidend ist immer, in welche Richtung kommunizierst du gut oder eben nicht so gut. Also um vielleicht dann nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen, was dann Richtung Presse geht. Kurz vor dem Spiel gegen Gladbach hat er gesagt, weil Köln eine Medienstadt ist, hat man es immer mit Trainerwechseln versucht. Und das ist ja schon eine interessante Aussage, denn er sagte eigentlich, der FC fühlte sich in der Vergangenheit immer wieder von den ach so bösen Medien unter Druck gesetzt und hat deshalb zu schnell den Trainer gewechselt. Und jetzt soll der Verein doch mal Rückgrat zeigen. Also mit anderen Worten, er geht so ein bisschen Richtung Medien. Und ich glaube, das ist schon weniger schlau als ein in den Raum gesprochenes, das geht mir alles auf den Sack.
Mhm. Ja, schlau war das nicht, aber das hat er, dieses Beispiel hat er ja, SC Freiburg, das hat er immer wieder gebracht, so nach dem Motto, die sind ja auch mit Christian Streich mal in die zweite Liga abgestiegen und damals auch unter Volker Finke und so weiter. Und die haben am Trainer festgehalten und er sagte das auch nach dem Spiel gegen Gladbach nochmal, wenn man von etwas überzeugt ist, dann muss man daran festhalten. Und ja, hier hat er dann indirekt so den Medien die Schuld gegeben, hat aber zeitgleich auch den Verantwortlichen natürlich gesagt, ihr seid aber mal ein paar Waschlappen, ne? Dass ihr euch hier von den Medien quasi immer wieder erpressen lasst und dann dafür sorgt, dass hier die Trainer rausgeschmissen werden. Also zeigt doch mal ein bisschen Rückgrat. Mhm. Das ist auf 2 Ebenen nicht schwierig. So clever.
Ja. Nee, ja, genau. Finde ich auch schwierig. Ich meine, das die ganz entscheidende Sache ist ja bei der Kommunikation eines Trainers, wie spricht er mit der Mannschaft? Denn das ist nun mal das Wichtigste, dass die Mannschaft unter ihm funktioniert, mit ihm arbeiten will. Und das wissen wir natürlich jetzt am wenigsten, wie das die Mannschaft empfunden hat, wie er das gemacht hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und danach kommt natürlich, wie sprichst du mit deinen direkten Vorgesetzten, wie sprichst du mit dem Management? Und da ist so eine Aussage, auch wenn er das jetzt nicht direkt ans Management richtet, aber mindestens mal unglücklich, wenn nicht Schlimmeres.
Kommen wir noch zu einem letzten Statement von ihm. Er hat am Samstag nach dem Spiel gegen Gladbach gesagt, wie gesagt, das Spiel ist 3-3 ausgegangen, war auch echt ein verrückter Kick, ne? Nach ein paar Minuten liegt Gladbach vorne, dann kommt Köln zurück, nach 7 Minuten steht es 2-1 für Köln, dann am Ende wieder 3-2 für Gladbach und dann holen die Kölner noch das 3-3, verlieren dann noch einen Spieler, spielen die letzten 15, 20 Minuten nur zu 10, wer weiß, was da noch passiert wäre. Also ja, auch irgendwie so ein verrücktes letztes Spiel, was ja irgendwie auch so ein Bild auch für die ganze Saison der Kölner irgendwie so ist. Und da sagte er, ich werde um diesen verdammten Job kämpfen. Ich bin der richtige Mann am richtigen Ort. Hm. Ja, also ich meine, seine Überzeugung
ist cool, ja.
Ja, das kann man ihm nicht absprechen. Und ich glaube, das brauchst du halt auch. Und dennoch, ich werde so das Gefühl nicht los, dass er schon auch ein klein bisschen hätte runterfahren können. Nicht mit 100%, sondern vielleicht mit 90% so diese, besonders auch diese Pressearbeit hätte angehen können. Jetzt kannst du natürlich sagen, er ist so, das ist seine Persönlichkeit, das kannst du auch nicht verändern. Haben wir in unseren Trainings ja auch wieder, es geht ja nicht darum, einen Menschen komplett umzukrempeln, aber es geht halt darum, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an dir zu arbeiten, dass du einen anderen Eindruck nach außen vermittelst. Und ich glaube schon, dass ihm das gut getan hätte, wenn er da in seiner Zeit ein bisschen lernfähiger geworden wäre. Und ich meine, wir sprechen hier von Statements aus dem März, also augenscheinlich ist da nichts bei ihm hängen geblieben.
Und ich muss jetzt gerade, du weißt, ich führe es gerne immer Richtung Unternehmen oder auch Richtung Beziehungen irgendwie aus. Und da muss ich auch dran denken. Du bist am Ende einer Beziehung und da sagt der Typ, ich werde um diese verdammte Beziehung kämpfen. Aber sie denkt sich vielleicht, ja, aber will ich doch gar nicht.
Ja, ja.
Ich will doch gar nicht, dass das weitergeht. Und so ein bisschen kommt es mir da auch so vor. Da kannst du halt kämpfen, wie du willst. Wenn du halt an anderer Stelle irgendwie Fehler machst, du kannst nicht alles mit Einsatz wettmachen, ne? Und mit deiner Motivation. Am Ende müssen halt auch ein paar andere Sachen, grundlegendere Sachen irgendwie funktionieren. Mhm. Ansonsten wird es schwierig.
Ja. Was nehmen wir denn jetzt aus 8 Monaten Lukas Kwasniok beim FC mit? Gibt's
ja, ein paar schöne Zitate auf jeden Fall. Das hätte schon angefangen und da hätte man ja noch deutlich mehr auch ergänzen können. Also das auf jeden Fall. Er ist mir als Typ nicht unsympathisch, aber ich glaube, gerade wenn er sich für größere Vereine empfehlen möchte, wo die Bühne noch ein bisschen größer ist und wo es auch einfach noch mehr darum geht, sich auch im Griff zu haben und vielleicht auch ein bisschen mehr als einen Modus zu haben, nämlich nicht nur diesen immer drauf, immer nach vorne, immer Power, sondern auch mal runterfahren zu können, um ein bisschen entspannter zu bleiben. Ich glaube, das würde ihm gut tun. Und das siehst du ja beispielsweise jetzt auch, finde ich, ganz gut bei einem Niko Kovac, weil wir vorhin beim BVB waren. Ich finde, dem gelingt das mittlerweile so viel besser als früher. Einfach auch mal entspannt zu wirken. Mhm. Und das hilft. Mhm. Ich meine, das Extrembeispiel ist Vincent Kompany, der gefühlt immer entspannt wirkt, egal bei welchem Thema. Das ist halt total krass. Aber ich finde, bei einem Kovac funktioniert es auch gut. Der ist an den richtigen Stellen, hat er Spannung, aber dann eben auch an den richtigen Stellen wirkt er relaxed. Und ich glaube, das würde Kwasniok irgendwie schon auch gut tun, sich da weiterzuentwickeln und nicht nur dieses, ich will unbedingt.
Ja, weil wir haben jetzt natürlich eher so die negativen Beispiele auch rausgezogen. Es gibt bei Kwasniok ja auch sehr viele positive Statements, die er rausgegeben hat. Also vor allen Dingen, wie er sich dann auch in der vergangenen Woche ging es ja auch, er wurde ja quasi bei jeder PK, die er abgehalten hat, von 10 Fragen 8-mal zu Said El Mala befragt. Mhm. Und in der vergangenen Woche hat er sich da ja auch ein bisschen Luft gemacht, hat irgendwie gesagt, so wisst ihr, was hier auf diesen 18-, 19-Jährigen einprasselt. Das ist pervers, was wir und so als Gesellschaft, als Medien, als Fans, als Verantwortliche, was wir mit diesem Jungen machen, das ist pervers. Und ich finde schon, dass da viel, viel Wahres dran ist. So nach dem Motto, der Druck, der hier auf 19-Jährigen projiziert wird, so nach dem Motto, fährt er jetzt mit zur WM, warum und so weiter und so fort. Mhm. Diese ganzen Diskussionen, die da aufgebrandet sind. Da finde ich es auch richtig, dass so jemand mal sagt, hier stopp, das dürfen wir nicht so machen. Wir müssen uns da ein bisschen mehr zurückhalten. Von daher, es gibt auch viele gute Dinge, die er gesagt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also Dinge, ne? Wir sind natürlich hier immer besonders kritisch und gucken ja mit der Lupe ganz genau hin. Und das habe ich ja vorhin auch mit meinem ersten Satz gemeint. Ich mag Kwasniok im Prinzip für seine Art. Und mir ist es immer sympathisch, wenn die Leute auch nicht mit allem hinterm Berg halten, sondern sich grundsätzlich auch in die Karten gucken lassen. Also, dass du einfach weißt, mit was für einem Typen hast du es hier zu tun. Und ich glaube, das weiß man bei ihm ziemlich deutlich. Mhm. Aber es ist halt das eine, das so zu handhaben. Das andere, muss ich jetzt jede Emotion so 1:1 nach außen tragen. Und ich glaube, das ist dann auf einem Top-Level nicht unbedingt notwendig oder sinnvoll.
Apropos Top-Level. Wir müssen Lothar noch gratulieren zum 65. Geburtstag.
Mehr als die Dortmunder Fans im Stadion, die für ihn singen sollten und das nur so lala gemacht haben.
Ja, also sie haben am Anfang ja schon mitgesungen und dann haben sie irgendwie gemerkt, warte mal, der war doch beim Bayern und haben dann angefangen zu pfeifen.
Genau. Das stimmt. Ja, eine Legende auf jeden Fall und immer wieder auch unterhaltsam, der gute Lothar.
Hätten wir jetzt nicht so viele Themen gehabt, Nils, dann hätten wir auch wahrscheinlich so ein Spiel gemacht, uns die 5 tollsten Lothar Matthäus Statements und hätten dann unseren Favoriten wählen
müssen. Aber I hope so we Spielchen. Have a little bit lucky, haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt.
Ja, also vorne. Das wäre schon ein schönes Spiel geworden. Also Lothar, alles Gute.
Und alles Gute und Gleiches auch Richtung deutsche Nationalmannschaft, denn wir haben 2 Länderspiele vor der Brust und wir werden natürlich kommende Woche genau darüber sprechen und auch über alle kommunikativen Themen, die sich rund um die Nationalmannschaft dann so ergeben werden in den nächsten Tagen. Ich freue mich drauf, Jens. Das sind auch Länderspiele, die werde ich mir mal wieder anschauen.
Auf jeden Fall. Ja. Also gerade Ghana bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, same hier. Also ihr Lieben, dann euch auch gutes Spiel Und ja, dann macht's doch so, wie gute Trainer es machen. Es ist egal, ob introvertiert oder extrovertiert, aber bleibt willens und an den richtigen Stellen, bleibt entspannt, aber vor allem bleibt immer im Gespräch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens.